Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Die heutige Sendung ist geradezu märchenhaft. Wir hören die Geschichte davon, was Drachen mit digitaler Ökonomie zu tun haben, wie sich durch das magische Versenden von bewegten Bildern die Politik ändert und wie mathematische Zauberformeln unsere Herkunft bestimmen.
Garniert wird das Ganze von Netzmusikbarden, die wir Ihnen, geneigter Hörer, auf die Breitbandbühne eingeladen haben. Den Anfang machen heute Portrayal mit ihrer Tondichtung Solecism. An den Mikrofon begrüßen Sie Theresa Sickert
und Markus Richter. Herzlich willkommen.
Man halte mich von Snapchat fern. Die ganzen Filter machen viel zu viel Spaß.
Portrayal kommen aus Shrewsbury in Großbritannien und gehören derzeit zu den gefeiertsten Newcomern der Indie-Szene. Auf ihr Debüt aus dem letzten Jahr, To the Black Sea, wurden diverse Lobeshymnen geschrieben. Anfang diesen Jahres haben Portrayal erstmal zwei neue Singles auf der Netzmusikplattform Jamendo veröffentlicht, unter anderem den gerade hier gehörten Track Solecism.
Breitband Topic.
Dass sich die Welt durch die Digitalisierung ändert, das ist unbestritten, aber wie sie sich ändert und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, darüber wird nach wie vor heftig diskutiert.
Dabei ist die gängigste ökonomische Perspektive die eines mathematisch-wirtschaftlichen Bildes. Digitalisierung schafft Märkte, jeder ist Marktteilnehmer und das einzig wichtige Kriterium ist Wachstum. Man könnte auch sagen, der Silicon Valley-Kapitalismus.
Ja, und dieser Kapitalismus stellt die Menschheit vor, man könnte sagen, die kalifornische Herausforderung. Und genau das war Titel eines Symposiums zum digitalen Wandel, das heute in Hamburg zu Ende geht.
Einer der Vortragenden war Professor Tomasz Sedlacek, Ökonom, der in einem Vortrag philosophische Modelle für unsere digitale Welt vorgestellt hat und dabei die Position des Menschen und seine gesellschaftlichen und humanistischen Werte in den Vordergrund stellt.
Genau darüber haben wir gestern mit ihm gesprochen, ausgehend vom harten marktwirtschaftlichen Bild des menschlichen Wesens als Homo economicus, wollten wir von ihm wissen, wie sich dieses Bild von Wirtschaft und Mensch durch den digitalen Wandel verändert hat und auch verändern wird.
So of course economics always tried to portray itself as a neutral mathematical allocative physics like science when in fact you can see ideally, when you look back behind with a little bit of hindsight,
die Ökonomie hat immer versucht, sich als eine neutrale, mathematische, zuordnende Wissenschaft darzustellen, so wie die Physik. Wenn man aber aus heutiger Perspektive einen Blick zurückwirft, sieht man, wie viel Ideologie in der Wirtschaftswissenschaft steckt. Das Bild, das Märchen, die Erklärung oder die Theorie, wie immer Sie das nennen wollen, was die Leute beeinflusst, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, ist etwas, was die Soziologen als das Thomas-Theorem bezeichnen. Das wurde schon vor Jahrzehnten benannt. Was immer als real definiert wird, kann oder wird real sein. Ein einfaches Beispiel. In der klassischen Sichtweise der Wirtschaft besteht die Ansicht, dass das Geschäft der Brauereien auf dem Verkauf von Bier basiert. Das ist so intuitiv und einfach, dass wir nicht weiter darüber reden müssen. Wenn man sich das aber mal näher ansieht, besteht das Wirtschaftsmodell der Brauereien nicht eher darin, eine Bierkultur abzuschöpfen? Ohne die Kultur des Biertrinkens würde man schließlich keine einzige Flasche verkaufen. In dem Moment, in dem man sich sein Unternehmen ansieht und feststellt, da gibt es diesen verbreiteten Bereich der Bierkultur, die ja in Deutschland und auch in der Tschechischen Republik sehr stark ist, kann man diese Bierkultur abschöpfen, für sich nutzen. Man muss als Unternehmer aber auch dafür sorgen, dass dieses Feld bestellt wird. An diesem Beispiel kann man sehen, wie die Wirtschaft wesentlich weniger autistisch werden kann, weniger zufallsgesteuert. Das Bild der Welt verändert sich, besonders durch die Digitalisierung, weil die Grundannahme der Wirtschaftswissenschaft die ist, dass es ein Wissensgebiet ist, das den Mangel erforscht. Im digitalen Zeitalter des Internets wird es auf vielen Gebieten keinen Mangel mehr geben. Wir alle haben diese Portale, diese Zeit-Raum-Warp-schwarzen Löcher oder Wurmlöcher in unseren Taschen, die sich digitales Mobiltelefon nennen. Man kann seine Wahrnehmung mit sofortiger Wirkung von hier nach China transportieren. Man kann die ganze Welt hören, man kann mit der ganzen Welt sprechen. Zeit und Raum brechen zusammen. Ihr Smartphone ist von innen größer als von außen. Man kann 10 oder 1 Million Bücher hineintun. Oder 1 Million Bilder. Und es passt alles hinein, wie einer dieser magischen Säcke, von denen wir als Kinder im Märchen gehört haben, in die man unzählige Gegenstände tun kann. Die ganze Logik der Ökonomie wird sich also verändern, weil es bestimmte Dinge in unserer Erfahrungswelt gibt, die der Logik der Ökonomie entgegenstehen. Zum Beispiel, dass etwas dadurch, dass es mehr benutzt wird, wertvoller wird, und man es nicht privat nutzen kann.
Suddenly, of course, the whole logic of economics will change because there are certain things in our daily experience which defy the logic of economics. For example, by using something more, it becomes more valuable and you cannot really use it privately.
Sie haben gerade von Bier geredet und haben Sie auch ein Gleichnis oder eine Metapher für die Art von Silicon Valley-Kapitalismus wie Uber oder Airbnb, also für den Kapitalismus, nach dessen Vision die Welt nichts ist als ein freier, unregulierter Markt, in dem durch digitale Technologien alle Menschen zu Marktteilnehmern gemacht werden, ob sie wollen oder nicht?
You know, I think if Plato would live today, he would be really, really excited and really happy because he would see some of his theories come to practice. He always believed and he also gave this sort of into the heritage of our culture, that the mind transcends. He always believed and he also gave it as an inheritance for our development of our culture.
Ich glaube, wenn Plato heute leben würde, wäre er sehr begeistert und glücklich, weil er sehen würde, wie einige seiner Theorien in der Praxis funktionieren. Er hat immer geglaubt und das auch in das Erbe unserer Kultur weitergegeben, dass der Geist über die Materie triumphiert. Wenn man das deutsche Bruttoinlandsprodukt auf die Waage legen würde, würde man merken, dass es tatsächlich immer leichter wird. Das heißt, immer größere Anteile des Bruttoinlandsprodukts bestehen aus Produkten, die nicht greifbar sind, sich nicht wiegen lassen. Denken Sie mal an all die Dinge, die wir benutzt haben, bevor Mobiltelefone erfunden wurden. Kassettenrekorder, Lautsprecher, Videorekorder, CDs, Kameras, vielleicht 30 verschiedene Dinge, die wir in materieller Form einzeln besaßen und die wir jetzt in digitaler Form ganz ohne Gewicht zur Verfügung haben. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, um zu verstehen, was passiert. Die Kommunikation zum Beispiel fand vor 100, 50 oder auch 20 Jahren noch zu 80% zwischen 2 oder 3 Personen statt, ohne dass sie einen Markt dafür brauchten. Heute würde ich sagen, dass 80% der Kommunikation über den Markt laufen. Wir haben also gelernt, wie wir so etwas Intimes wie die Kommunikation nach außen bringen oder verkaufen. Wenn ich mit meiner Mutter sprechen möchte, rufe ich sie meistens an oder schicke ihr eine SMS. Und durch jeden Anruf lasse ich tausende Leute arbeiten. Putzfrauen, Anwälte, Marketingleute, Techniker, Servicekräfte, Beraterfirmen etc. Wir können ohne den Markt nicht mehr kommunizieren. Wenn der Markt der Kommunikation untergehen würde, würde ich mich sprachlos, gehörlos und blind fühlen, wenn man mir den Zugang zum Internet entziehen würde. Wir sind heute vom Markt abhängig. Die Frage ist, ob das auch mit dem Aufziehen von Kindern so verlaufen wird. Mit dem Saubermachen, mit Sex, mit Freunden. Werden Freunde durch professionelle Psychologen oder Berufsfreunde ersetzt? Das kann man auch bei Facebook sehr schön sehen, dass man jetzt Hunderte und Tausende von Freunden haben kann, was vor 10 Jahren noch technisch unmöglich gewesen wäre.
Will this happen with cleaning? Will this happen with, I don't know, sex? Will this happen with friendship? Will they be substituted by professional psychiatrists and or psychologists or professional friends, perhaps? That's another thing that you can nicely see in Facebook, that you are now able to have hundreds and thousands of friends, which would be technically impossible 10 years ago.
Yeah. Ist es so, weil wir hier auch gerade über Entwicklung reden, wie sich Wirtschaft entwickelt, weiterentwickelt, tappen da die digitalen Märkte in eine Wachstumsfalle? Erliegen sie einer Religion des unendlichen Wachstums?
It's not sort of a religion, it is a religion. Just imagine if we took that belief in the future growth away from our thinking, our minds would almost collapse, the system would not be able to function.
Es ist keine Art von Religion, es ist eine Religion. Stellen Sie sich mal vor, wir würden diesen Glauben an das zukünftige Wachstum wegnehmen, dann würde unser Geist fast zusammenbrechen, das System könnte nicht mehr funktionieren. Wir brauchen diesen streng religiösen Glauben, dass morgen besser wird als heute. Das ist übrigens ein ziemlich neues Denken, das man so in älteren und anderen Religionen als in der jüdisch-christlichen Tradition nicht findet. Ich sehe Computerprogramme oder digitale Apps als die modernste Form der Mythologie. Wenn man ein Computerspiel spielt oder einen Film sieht, die Zeitung liest oder was auch immer tut, dann betritt man eine Nicht-Welt, eine fiktionale, nicht existierende Welt. Das Internet wiegt natürlich nichts und es gibt nichts Echtes. Man kann hier leicht die mythologische Angst sehen, die es in allen Religionen gibt. Dass Gott oder die Götter niedrigere Formen von Intelligenz schaffen, die Menschen. Und ab dem Moment, an dem sie erschaffen wurden, werden sie zu einer Bedrohung für die Götter. Die Angst vor der eigenen Schöpfung ist etwas, was Gott oder die Götter auch gefühlt haben müssen. Ab dem Moment, als die Menschen erschaffen wurden, gab es ein Problem.
To gods. This fear of your own creation is something that God or gods must have felt too, because the moment they've created human beings, there was a problem.
Es klingt bei Ihnen so, dass alle Menschen gleich sind, alle Menschen zu diesem gleichen digitalen Übermensch werden, aber ist es nicht in Wirklichkeit so, dass einige wenige das für sich ausnutzen und andere in ihrem, ja, in ihrem ökonomischen Leben dem unterliegen?
This is of course something that we are only beginning to realize. First of all, human beings already are in the abstract. It is not that the machines will overtake us somewhere in the future. I would say that 30-40% of an average person is already 40-60% in the cloud.
Das ist natürlich etwas, das wir gerade erst anfangen zu realisieren. Es ist ja nicht so, dass uns die Maschinen erst irgendwann in der Zukunft überholen werden. Ich würde sagen, dass 30-40% eines durchschnittlichen Menschen sich bereits zu 40-60% in der Cloud befinden. All ihre Erinnerungen sind dort, ihre Fotos, ihre Kontakte, ihr Kalender. Sie werden wortwörtlich immer mehr in die Cloud hochgeladen. Sie fragten nach den ökonomischen Auswirkungen davon. Wenn das nicht klug angegangen wird, kann es zu einer extrem einseitigen Verlagerung des Kapitals führen. Sogar in der echten Welt kann man schon sehen, wie das Kapital weiteres Kapital anzieht. Jemand, der bereits etwas besitzt, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit noch mehr besitzen. Und jemand, der wenig hat, ist immer benachteiligt. Stellen wir uns einmal vor, dass wir künstliche Intelligenz erfinden, einen Algorithmus erfinden, ein Computerprogramm, das ihre Krankheit besser diagnostizieren und heilen kann als ein Arzt. Das wäre dann ein Programm, das man nur einmal benötigt und das im Internet existieren müsste. Wer wird das besitzen? Wer wird den Algorithmus besitzen? Kann das eine Einzelperson sein? Oder wäre das ein Besitztum der ganzen Menschheit? Das Uber-Beispiel, das Sie erwähnt haben, oder Airbnb, das ist etwas, das mich extrem fasziniert. Es ist nichts weiter als ein Algorithmus, aber Uber hat einen höheren Wert als viele Kraftfahrzeughersteller wie General Motors oder Ford. Aber Uber besitzt kein einziges Auto. Es ist nur eine Idee, die diese Menge an Geld erzeugt. Bei diesen beiden Beispielen befinden sich die Algorithmen in Privatbesitz und die Anziehungskraft des Kapitals ist ebenfalls riesig in diesen Fällen. Es gibt extrem negative und positive Effekte auf Taxis und Hotels, aber ich glaube, wir müssen uns als Menschheit wirklich hinsetzen und entscheiden, wie wir weitermachen wollen. Wir sind daran gewöhnt, Arbeit zu besteuern und wenn Menschen nun nicht mehr arbeiten, wie werden wir die Maschinen und Algorithmen besteuern? Das wird in den kommenden Jahren sicherlich heftig diskutiert werden.
Human beings will no longer labor, then how do we tax the machines? How do we tax the algorithm? So this will be definitely something that will go under heavy debate in the upcoming years.
Was Uber oder auch Airbnb ja machen ist, sie messen etwas, um uns also unser Leben zu erleichtern. Sie bereiten also messbare Daten auf. Oder wie eben auch der Journalist Marco Maas sagt, nur was gemessen wird, kann auch verbessert werden. Datenverarbeitung wird zu einem zentralen Prozess, der unsere Gesellschaft, Wirtschaft und auch das Sozialleben formt. Wird Big Data menschliches Verhalten voraussagen und auch ändern können?
It's not true that what you cannot measure, you cannot improve. This I think works in some places, but especially when it comes to more human type of qualities. Those it's hard to measure. And this is exactly the trick of a human being. Again, going back to my favorite topic of mythology and combining old mythology with new mythology.
Es stimmt nicht, dass man das, was sich nicht messen lässt, nicht verbessern kann. Das trifft nur auf einige Bereiche zu. Nur wird das Messen schwieriger, je mehr wir mit menschlichen Eigenschaften zu tun haben. Hier kehren wir wieder zu meinem Lieblingsthema der Mythologie zurück. Und insbesondere der Verbindung von alter und neuer Mythologie. Wir Menschen haben uns stets vor zwei Dingen gefürchtet. Das eine ist der Rückfall in einen animalischen Zustand. Darum geht es in den meisten Horrorgeschichten. Ein Werwolf, eine Hexe, ein Vampir, ein Verrückter oder ein Kind. Das sind alles menschliche Wesen, die diese irrationalen, unkontrollierten Sehnsüchte haben, gesunde Menschen anzugreifen. Die zweite große Angst ist die vor Robotern. Die Furcht, dass wir zu Robotern werden. Die Furcht, dass wir keine Gefühle mehr haben und nur noch Dinge tun, die sich berechnen lassen. Was aber bedeutet das für unsere schwankenden Launen und für die Menschen, die wir lieben? Solche Bereiche lassen sich nicht genau berechnen. Eine Beziehung kann mal besser und mal schlechter sein, ohne dass sich das genau beziffern lässt. Und genau hier wird es gruselig, denn wir werden alles in Zahlen packen und nur noch auf einer streng rationalen Grundlage miteinander umgehen. Darum geht es ja in George Orwells 1984 und in dem neuen Kinofilm The Lobster. Menschen fürchten Tiere, also emotionale Wesen ohne fortgeschrittenes rationales Denken, aber auch die exzessive kalte Rationalität mathematischen Ursprungs. Der Platz für den Menschen ist zwischen dem rationalen, berechnenden und optimierenden Roboter und dem Tier. Dazwischen wird es keinen psychologischen Frieden geben. Der Mensch wird anfällig bleiben für emotionale Sünden. Das ist das, was wir immer als Ausrede vorbringen. Entschuldigung, ich war zu emotional, ich habe nicht nachgedacht. Aber wir dürfen nie vergessen, es gibt nicht nur emotionale, sondern auch sehr viele rationale Sünden. Das vergessen wir oft. Die wohl heimtückischsten Sünden, die die Menschheit je begangen hat, waren rationale Sünden. Mit anderen Worten, wenn wir rational handeln, ohne Emotionen.
Sins of emotion, I did something out of emotion, but I think the most hideous crimes that mankind has ever committed were sins of rationality. In other words, we act rationally without emotions.
Der Mensch muss sich vom Animalischen lösen, aber darf sich nicht von den Maschinen und der Wirtschaft zum reinen Zahlenwesen machen lassen. Professor Thomas Sedlacek mit einer klaren Absage an das mechanistische Weltbild, das den Menschen einfach nur als Variable in einer mathematischen Marktformel sieht.
Und auch ein sehr schöner Beweis, dass die alten Mythologien und digitale Technologien ganz hervorragend zusammenpassen. Die vollständige englische Version des Interviews mit noch mehr Drachen, Werwölfen und digitalökonomischen Monstern finden Sie auch unter breitband.deutschland. Radiokultur.de.
Hear the sound of sirens toward a highway. Howling upward from this hole in the ground.
white concrete catcall and a flashlight. Across the street it flickers like fireflies. You'll always find a place, but no scene.
Algier von Northfall. Dahinter steckt Anders Belling aus Kopenhagen. Mit seinem dritten Album ging es für Anders das erste Mal nicht nur nach Dänemark, sondern auch international auf Tour. 2016 soll also jetzt der Erfolg noch größer werden. Im April kommt sein neues Album. Algier ist schon ein erster Vorgeschmack.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen in dieser Woche von Tim Wieser. Hallo.
Hallo.
Das Urteil eines US-Gerichts hat in dieser Woche für große Aufregung gesorgt. Eine Richterin hat Apple angewiesen, das iPhone eines Attentäters für das FBI zu entsperren. Tim, was sind die Hintergründe und warum findet das Urteil so viel Beachtung?
Es geht um das iPhone des Mannes, der zusammen mit seiner Frau letzten Dezember im kalifornischen San Bernardino 14 Menschen getötet hat. Das FBI erhofft sich durch die Auswertung der Daten auf dem Telefon neue Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat. Allerdings ist das iPhone durch eine Zahlenkombination geschützt. Deshalb soll Apple die Ermittler unterstützen. Das sei ein berechtigtes Anliegen, findet nicht nur das Gericht, sondern auch das Weiße Haus, wie Präsidentensprecher Josh Earnest erklärt hat.
Das FBI fordert von Apple ja kein neues Design eines Produktes oder eine Hintertür zu einem Produkt. Sie wollen nur Informationen, die eine Auswirkung auf dieses eine Gerät hätten.
Weil Apple sich weigert, hat das US-Justizministerium gestern nochmal nachgelegt und sich an ein Bundesgericht gewandt. Konzernchef Tim Cook will aber auch durch alle Instanzen gehen. Seine Erfolgsaussichten sind nicht schlecht, wie der Berliner Richter und Experte für digitale Privatsphäre Ulf Burmeier in der Sendung Kompressor hier im Deutschlandradio Kultur erklärt hat.
Die Richterin hat ein Gesetz aus dem Jahre 1789 angewendet, das einfach ganz allgemein offensichtlich Gerichte in die Lage versetzt, von jedermann so ziemlich alles zu verlangen, also so eine Art Blankoscheck-Gesetz. Das Gesetz enthält überhaupt keine Vorkehrungen, zum Beispiel zum Schutz der Privatsphäre oder zum Schutz der Verhältnismäßigkeit.
Deshalb bezweifelt Burmeier, dass die Entscheidung des Gerichts Bestand haben wird. Auch andere Unternehmen wie Google, Twitter und Facebook haben schon mitgeteilt, dass sie Apples Kampf für die Privatsphäre unterstützen wollen. Es dürfe kein Präzedenzfall geschaffen werden. Ob es dabei aber nicht in erster Linie um Marketingerwägungen geht, wird auch schon diskutiert. Netzaktivisten wie Padelun sagen allerdings, Apple hat absolut recht und handelt richtig. In einem Interview mit Tagesschau.de warnt er vor einem neuen Einfallstor zur Totalüberwachung der Bevölkerung. Der Widerstand könnte aber durch ein neues Gesetz gebrochen werden. Laut Wall Street Journal wird daran in den USA angeblich schon gearbeitet. Der Entwurf sieht wohl Strafen für Unternehmen vor, die beim Entschlüsseln von Daten nicht mit Behörden kooperieren.
Und damit kommen wir zur Zahl der Woche. Die lautet 1% und hat etwas mit schnellem Internet zu tun. Was genau?
Ja, an dieser Stelle könnten wir uns eigentlich auch einen kleinen Tusch denken. Etwas mehr als 1% der Haushalte bzw. Wohnhäuser haben in Deutschland mittlerweile Glasfaseranbindung. Das heißt, dort können die Daten schnell durch die Leitungen rauschen. Damit hat es Deutschland auf den vorletzten Platz in einem Europa-Ranking geschafft. Schlechter steht nur Polen da. Und zum Vergleich, in Litauen sind schon fast 37% der Wohnhäuser und Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen. In Lettland rund 36%.
Das ist ganz schön ungünstig, wenn man sich bei der schlechten Versorgung mit schnellem Internet hier bei uns das neue Album von Kanye West anhören will. Damit kommen wir nämlich zum Breitband-Meme der Woche, das Stückchen Netzkultur, das uns besonders, also dir insbesondere, aufgefallen ist. Und das klingt so.
Hey, you heard about the good news? Y'all sleeping on me, huh? Had a good snooze.
Etwas Musik aus The Life of Pablo, so heißt das neue Album von Kanye West. Das hat eine Besonderheit, nämlich welche?
Man kann es nicht kaufen, sondern bisher nur auf dem Streaming-Portal Tidal anhören. Das gehört Kanye West Homie Jay-Z und fristet eher so Nischendasein. Allerdings geht die Rechnung dabei nicht so ganz auf. Statt dass die Fans von Kanye West andächtig auf Tidal seiner Musik lauschen und dafür eine Abo-Gebühr abdrücken, laden sie das Album illegal im Netz. Allein in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung über 500.000 Mal. Das berichtet das Portal torrentfree.com. Angeblich überlegt Kanye West jetzt vor Gericht zu ziehen, aber nicht nur deshalb erntet er viel Spott. Er ist auch sonst in dieser Woche digital wieder sehr verhaltensauffällig geworden. Über Twitter hat er Mark Zuckerberg um 1 Milliarde Dollar angebettelt, von seinen angeblichen Schulden in Millionenhöhe berichtet und sich außerdem selber für einen Grammy ins Gespräch gebracht. Wirre Tweets und Eigenpromo in großer Schlagzahl, das hat sogar Edward Snowden zu einer Reaktion provoziert, obwohl er sich ja sonst auf Twitter sehr, sehr zurückhält. Er schrieb, please clap, also bitte applaudiert doch endlich für Kanye West.
Vielen Dank, Tim Wiese, für die Medien und Meinung und Meme der Woche. Die passenden Links gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Neben der Musik von Kanye West dort auch unsere Netzmusik und da kommt die nächste von Thomas Allen.
Und die heißt Walks Like Chaplin, kommt vom gleichnamigen Album und gibt es natürlich kostenlos im Netz.
Start to shake, trouble to be made. Sooner or later he'll pick up the phone. The man who helps him fix, the man who calms him down. His number is the only on speed dial. So he calls him up and gives a place, and 10 minutes later he'll be gone for a while. And he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Now, 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 now. He's lost some weight and says it's too late to call his wife and see his kids, 'cause they won't pick up the phone. Now he's all on his own and he knows the reason why, 'cause he walks like Chaplin and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin and he talks like Bond. And he has nothing to lose. No, he has nothing to lose anymore. Thank you.
say you quit, done with it. Say you never start again. Say you quit, done with it. Say you never start again. Say you quit, done with it. Say you never start again.
Breitbandbesprechung.
Selfies im Hochformat mit bunten Emojis, Nutzerinnen mit großen Katzenaugen, denen vielleicht sogar ein Regenbogen aus dem Mund fließt. Das ist Snapchat. Sie ist die Smartphone-App, über die in diesem Jahr wahrscheinlich am meisten berichtet worden ist. Eine App, die vor allem von jungen Menschen unter 30 genutzt wird und von den meisten Älteren eher nicht so gut verstanden wird.
Aber gerade diese Älteren unterstellen immer, das könnte auch für Journalismus ganz großes Potenzial haben, denn angeblich lassen sich damit Geschichten erzählen. Darüber sprechen wir gleich mit dem Journalisten Mark Heywinkel. Zuerst gibt uns Christine Watt hier einen Einblick in das bunte Snapchat-Universum. Hören Sie gut zu, wie in der Snapchat-Welt üblich, löst sich folgender Beitrag wenige Sekunden nach der Sendung direkt auf.
So, und jetzt noch eine grüne Brille, ein rotes Herz auf die Wange und blaue Haarsträhnen. Und weg damit. Das ist der spaßige Teil an Snapchat. Foto machen, drauf rummalen, verschicken.
It all starts with the camera. We have this really great basically capture product and we've worked really hard to evolve that. So it started with just a photo, just a snap.
Die Kamera ist natürlich das Hauptfeature, so Gründer Evan Spiegel, Jahrgang 1990 aus LA. Und um diese Kamera herum haben sich die anderen Funktionen der Anwendung entwickelt. Man kann auch Videos machen und nicht nur mit bunten Farben, sondern auch mit Texten oder Emoticons das Bild verschönern. Fotos und Videos, die an eine einzelne Person geschickt werden, können dann nur einmal abgerufen werden und sind danach für immer fort.
Man halte mich von Snapchat fern. Die ganzen Filter machen viel zu viel Spaß.
Ein aktueller Tweet und keine Einzelmeinung. 100 Millionen Nutzer hat Snapchat am Tag. Das Unternehmen wird auf einen Wert von 16 Milliarden Dollar geschätzt. Der Nachrichtendienst Bloomberg, der Snapchat trocken als App fürs Teilen von verschwindenden Videos und Fotos beschreibt, kommt auf die Zahl von 7 Milliarden Video-Views am Tag.
Bleibt die Frage, lohnt sich Snapchat wirklich und wenn ja, für wen und warum?
Und während wir uns hier noch fragen, wofür es gut ist und was alles drinsteckt in diesem Dienst, außer Spaß und auch einiger Sicherheitslücken, die Snapchat neben seinen fantastischen Zahlen ebenfalls in die Schlagzeilen gebracht hat, nutzen US-amerikanische Medienhäuser die App längst, um über ihre Kanäle dort Reportagen zu veröffentlichen, deren Bildsprache sich an das jüngere Publikum richtet. Kurz, schnell, auf den Punkt. Im US-Wahlkampf spielt Snapchat längst eine Rolle.
We're going to revitalize American democracy and make our government work for all people.
CNN hier mit einem Kandidaten-Schnellcheck Snapchat-gerecht aufbereitet. Für Journalisten sind die Snapchat-Stories interessant, denn alle Fotos und Videos, die man veröffentlicht, sind dann für alle Nutzer sichtbar, aber nur für 24 Stunden.
Hallo, heute ist Tag 3 des Ausnahmezustands in Brüssel und als der am Samstagmorgen verkündet wurde, bin ich in Deutschland aufgewacht.
Bisher noch wenige Journalisten, wie zum Beispiel Eva Schulz, nutzen Snapchat im deutschsprachigen Raum als neues Reportageformat, das nicht nur eine neue Öffentlichkeit für den berichtenden Journalisten herstellt, sondern auch eine gefühlte Nähe fürs Publikum auf der anderen Seite der App bietet. Ist das Geheimnis des Journalismus durch den Einhornfilter und ist er vor allem zukunftsweisend?
Darüber wollen wir nun mit Mark Heywinkel sprechen. Er ist Journalist und erprobt als Redaktionsleiter beim Media Innovation Lab von Voker die neuesten journalistischen Innovationen, also auch eben Snapchat. Hallo, Herr Heywinkel.
Guten Tag, hallo.
Das wiederholt sich ja. Vor ein paar Jahren gab es den Hype um Twitter und Facebook, dann YouTube und die Livestream-Apps. Snapchat ist nun seit einer Weile das neue Journalismus-Tool. Was macht denn Snapchat für Journalisten jetzt aus?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da hat im Moment noch keiner von uns eine Antwort drauf. Aber das Schöne ist, im Vergleich zu damals, als Twitter neu war und alle so ein bisschen verhalten darauf reagiert haben und das eher so aus der Ferne erstmal betrachtet haben, ist es jetzt tatsächlich so, dass die Journalisten sehr aktiv sind und viel ausprobieren.
Gibt es auch neue Reportageformate, vielleicht ganz neue Erzählformen, die da eben auch entstehen? Haben Sie da ein paar Beispiele für Journalisten, die also eben neue Formate da auch schon versucht haben zu entwickeln?
Wir haben eben Eva Schulz gehört, die da aus Brüssel berichtete. Eva ist da wahnsinnig aktiv, geht durch die Gegend, zerrt Leute vor die Kamera, ist sehr nah an ihren Themen dadurch dran. Richard Gutjahr ist auch so ein Beispiel, den man sich mal angucken sollte, der überall, also der ist auch wahnsinnig viel unterwegs, Münchner TV-Journalist, hat immer viel zu zeigen, aber es gibt noch keine so wirklich einheitliche Linie. Es zeigt sich einfach, dass wenn man viel unterwegs ist, bei Events ist, dass da Snapchat wahnsinnig spannend ist, um zu berichten.
Sie haben sich ja die Mühe gemacht, tatsächlich alle Journalisten-Accounts bei Snapchat aufzuschreiben. Und ich frage mich wirklich, welches Potenzial das hat. Weil wenn man das so beobachtet, könnte man auch vermuten, Journalisten wollen, dass es das neue Tool wird, obwohl es eigentlich gar nicht vielleicht sein könnte. Weil es ist getrennt. Es gibt Journalisten und dann gibt es die normalen User. Das hat miteinander nicht so viel zu tun. Aber welches Potenzial hat das jetzt Ihrer Meinung nach?
Das ist wahnsinnig schwer zu beurteilen, weil bei Snapchat weiß man nicht so wirklich, wie viele Follower man hat. Man kann das auch bei anderen nicht einsehen. Das ist wahnsinnig intransparent. Also man weiß irgendwie, es gibt 100 Millionen User weltweit, wie viele es in Deutschland gibt, keine Ahnung. Man weiß eigentlich nur, da ist eine sehr junge Zielgruppe zwischen 13 und 23 und jetzt versucht man die irgendwie lässig abzuholen mit bunten Bildchen.
Wir sind also mit Snapchat noch nicht so wahnsinnig weit in Deutschland, aber in den USA zum Beispiel, da hat man auch ein paar Zahlen, da weiß man auch, dass da Snapchat also durchaus eine Rolle spielt, zum Beispiel eben auch in der Berichterstattung, jetzt auch in dem Wahlkampf. Was können wir uns da vielleicht noch abschauen?
Was wir uns abschauen können, ist auf jeden Fall fröhlich zu sein, sich gerne vor die Kamera zu stellen, das Handy immer dabei zu haben, viel zu Events zu gehen und die Leute dann wirklich vor die Kamera zu zerren, zu sagen, das ist hier ein neues Tool, wir probieren das jetzt aus, du hast 10 Sekunden Zeit, was zu sagen. Ich glaube, man muss sich da erstmal rantasten und es einfach machen.
Aber um mal eine ganz klassische Form der Medienkritik, die bei all diesen Dingern auch immer passiert ist, wieder anzurücken, könnte man sagen, das führt natürlich direkt zur Verflachung, weil entweder man ist sozusagen gut gelaunt und hey, guckt mal, oder man macht halt so Katastrophentourismus und sagt, ich bin jetzt hier gerade vor Ort, wo das Unglück passiert ist und berichte live. Ist das nicht eine Gefahr? Also hat dann Journalismus überhaupt eine Chance?
Das ist die große Frage, ob Journalismus da tatsächlich funktioniert. Also das, durch diese kurzen Formen hat man auch einfach nicht die Möglichkeit, ausführlich Geschichten zu erzählen. Man sieht das jetzt gerade bei der Bild, die auf Snapchat sehr aktiv ist und einfach Fotos postet, auf denen ein bisschen Text steht. Und da kann man sich vorstellen, in 10 Sekunden viel Text kann man nicht lesen, man kann nicht viel ausführlich berichten. Ist das Journalismus? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist einfach ein kurzer Unterhaltungskram auf Snapchat hauptsächlich.
Kann es sich aber dann auch weiterentwickeln? Also im Moment, das haben wir ja schon festgestellt, ist alles noch sehr offen, auch an Formaten. Da wird sich gerade auch einfach ganz viel ausprobiert mit Fotos, mit Videos, mit kleinen Geschichten, mit größeren Geschichten. Oder ist das vielleicht auch eine Chance, dass wir gar nicht so ein festes Format eben an dieser Stelle haben, sondern einfach die Story so passiert, wie sie passieren?
Das ist das Tolle daran und das unterscheidet Snapchat dann auch zu Facebook und Twitter. Das sind inzwischen so Social-Media-Kanäle, die wahnsinnig durchgestylt sind. Man hatte auch einfach gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, mit dem Storytelling zu spielen. Und bei Snapchat ist quasi noch alles offen.
Aber das könnte man sagen, ist nur eine Frage der Zeit, bevor sich das auch wieder professionalisiert. Eine andere Sache, die Snapchat unterscheidet, ist ja die Unsichtbarkeit vor der Öffentlichkeit. Denn man kann nicht direkt zu einzelnen Beiträgen verlinken, sondern man muss dem Kanal tatsächlich direkt folgen. Und das verschwindet. Und das zusammen ist ja was total Antiquiertes. Das ist ja im Prinzip wie Radio und Fernsehen. Ich produziere Inhalte, versende die und dann sind die weg. Wie früher. Warum ist das so reizvoll?
Gerade dadurch, dass man das eigentlich nicht mehr kennt, denke ich. Also die ständige Verfügbarkeit von allem, daran haben wir uns jetzt gewöhnt. Und ein Medium, das damit plötzlich bricht, ist natürlich wahnsinnig spannend.
Wie ist es denn für Sie persönlich, wenn Sie also was machen auf Snapchat, was dann auch nach 24 Stunden wieder weg ist? Machen Sie sich mehr Gedanken darüber, über die Inhalte, weil Sie eben nur 24 Stunden da sind oder vielleicht sogar eher weniger, weil Sie wissen, in 24 Stunden sind Sie auch schon wieder weg?
Das mag jetzt wieder so ein Journalisten-Filter-Bubble-Ding sein, aber gerade weil alle Journalisten gerade auf diese Snapchat stehen, macht man sich, glaube ich, sehr viele Gedanken oder mache ich mir sehr viele Gedanken, was ich da jetzt eigentlich hinstelle, weil jetzt gerade die Aufmerksamkeit einfach sehr groß ist. Also so kurzweilig das aussieht, manchmal steckt da schon ein bisschen mehr Energie hinter als hinter einem Tweet.
Jetzt ist ja so, Journalisten springen auf jedes neue Tool, weil sie hoffen, das ist die Rettung des Journalismus. Politiker machen das auch gerne, weil sie hoffen, da finden wir endlich die Wähler. Wie wird denn Snapchat politisch genutzt oder findet das überhaupt statt?
Das findet tatsächlich statt. Ich habe mir gestern so ein bisschen nochmal die Snaps von der CSU angeguckt und dann sind da lustige Bilder von Seehofer zu sehen und es steht da drunter, der Chef kommt. Ich sehe nicht wirklich, wie der CSU das helfen sollte auf irgendeine Art und Weise. Also da wird auch ausprobiert, was gut ist, aber das kann man haben oder auch nicht. Das ist eher so nice to have.
Und vielleicht so abschließend in einem Satz, wo könnte die Reise mit Snapchat hingehen?
Ganz viel Live-Berichterstattung von Events. Ich denke, dass da Snapchat ganz, ganz groß und wichtig wird.
Wird es Periscope ablösen?
Ich glaube überhaupt nicht an Periscope. Ich wünschte mir so sehr, dass es klappen könnte und dass die Leute das nutzen würden. Aber ich glaube, das geht unter und Snapchat wird ganz, ganz groß.
Also kleine Videoschnipsel statt großer Video-Livestreams, sagt Marc Haiwinkel hier bei uns bei Breitband in Deutschlandradio Kultur. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir versuchen uns ja auch bei Snapchat auf dem Snapchat-Account von Markus und auch von mir. Können Sie schon mal einen Einblick hinter die Kulissen von Breitband bekommen. Jetzt erstmal aber ein bisschen Netzmusik. Vielleicht finden Sie uns dann schon währenddessen Slow Cops Moons.
Slow Cops ist eine Band aus dem US-Staat Oregon, die von sich sagt, wir sind nur eine ganz kleine Band aus Ashland, die versucht auf eurer Hausparty zu spielen, aber mit ihrem Song Moons von der aktuellen gleichnamigen EP haben sie sogar bis hierher zu uns ins Radio geschafft.
Wie sollten eigentlich Grenzen aussehen? Das ist eine Frage, die aktuell mehr denn je verhandelt wird. Offen oder geschlossen? Wie hält man am besten Menschen draußen, die eine andere Staatsangehörigkeit haben, insbesondere solche, die keinen uneingeschränkten Zugang haben sollen zu unserem Land zum Beispiel?
Und will man das überhaupt? Dabei müssen wir das heute, das Konzept der Grenze und der Staatsangehörigkeit, wie nie zuvor in der Geschichte in Frage stellen. Denn wir überschreiten täglich Grenzen, reisen von Kontinent zu Kontinent, begeben uns ständig in verschiedene Rechtsrahmen, denn wir nutzen das Internet und das Internet kennt keine Grenzen.
Der Journalist und Künstler James Bridle hat ein Tool entworfen, mit dem man seine algorithmisch errechnete Staatsangehörigkeit herausfinden kann. Unser Autor Jochen Dreyer hat den Versuch unternommen mit Citizen X, so heißt es nämlich dieses Tool, welche Staaten, Internetfirmen, Rechte und Personen überall auf der Welt ihn so betreffen.
Seit dem letzten großen Um- und Aufräumtag liegt sie hier auf dem Schreibtisch, meine Abstammungsurkunde. Nicht nur mein erstes Dokument mit dem Stempel Gebühr bezahlt, sondern auch der Beweis, warum ich Deutscher sein darf. Das hat nichts mit dem Ort der Geburt zu tun, sondern mit meiner Abstammung. Beide Elternteile hatten selbst die deutsche Staatsangehörigkeit und sie mir sozusagen vererbt. Der Abstammungsfall, wie er rechtlich genannt wird, kennt eine Menge Möglichkeiten, Ausnahmen und Sonderfälle. Zur Zeit meiner Geburt hätte nur ein Elternteil deutsch sein müssen, wären sie denn verheiratet gewesen. Heute kann die Staatsangehörigkeit auch nicht ehelich von Vater oder Mutter vermittelt werden. Wäre ich ein Findelkind, dann wäre allerdings der Ort ausschlaggebend gewesen. Bis zum Gegenbeweis gilt jedes in Deutschland aufgefundene elternlose Kind als Kind eines Deutschen. Staatsangehörigkeit ist ein kompliziertes Konstrukt, das von Land zu Land anders vergeben wird. Weltweit dominieren seit Jahrhunderten meist zwei Modelle. Einmal jus sanguinis, das Recht des Blutes, so wie in Deutschland. Was vom Klang allerdings historisch gleich einen etwas faden Beigeschmack hinterlässt. Und es gibt das jus soli, das Geburtsortprinzip, wie beispielsweise in den USA. Wer innerhalb der Vereinigten Staaten geboren wird, ist US-Bürger. Doch wir befinden uns im Jahr 2016. Zeit für einen neuen Blick.
Wenn du online bist, dann bist du nur Daten für ein Unternehmen oder einen Geheimdienst. Beide beobachten dich im Netz, um herauszufinden, wer du bist, wen du kennst und wo du herkommst. Deine Staatsangehörigkeit erscheint algorithmisch. Sie verändert sich danach, wie und was du im Netz machst.
James Bridle ist britischer Medienkünstler und erklärt in einem YouTube-Video meine Staatsangehörigkeit für obsolet. Zumindest, wenn es um meine Person im Netz geht. Und mal ganz ehrlich, ich bin immer online, beziehungsweise eins meiner Geräte. Bridle hat ein Browser-Plugin namens Citizen X entwickelt, das, sobald installiert, versucht, meine algorithmische, also digitale Staatsangehörigkeit zu analysieren. Bei jedem Besuch einer Seite zeichnet das Programm auf, wo sich der bereitstellende Server befindet oder durch welche Länder die Daten wandern. Dort befindet sich zwar nicht mein physischer Körper, aber trotzdem agiere ich dort. Und das ohne, eine Grenze übertreten zu haben. Wenn überhaupt, dann ist so ein Grenzübertritt mit dem auf einer Autobahn zwischen Schengen-Staaten zu vergleichen. Rechts am Rand steht ein Schild, das ein paar grundsätzliche Verkehrsregeln des Landes erklärt, welche man nickend bei 100 km/h eher beiläufig wahrnimmt und einfach hofft, nicht zu viel falsch zu machen. Quasi die AGBs gelesen und zugestimmt.
Die meisten von uns verstehen das Internet nicht sehr gut. Wir beschreiben es mit Wörtern wie Cloud, was überhaupt nicht viel darüber sagt. Eigentlich ist das Netz eine sehr physische Sache. Es ist aus Fiberglaskabeln, Computern, Serverräumen und großen Gebäuden gebaut. Aber wir sehen diese Dinge nicht. Und weil wir sie nicht sehen, sehen wir auch die Politik und die Gesetze nicht, die diese Dinge umgeben.
Wer macht sich schon jedes Mal bewusst, dass, wenn er Google nutzt, sich im Rechtsrahmen eines amerikanischen Unternehmens befindet? Mit jeder Suchanfrage akzeptieren wir ihre Nutzungsbedingung. Nach der Staatsbürgerschaft fragt der Suchmaschine- und Werbegigant sowieso nicht, für ihr Geschäftsmodell ist es relativ gleichgültig. Google schaltet Werbung nach den Daten, die sie erheben. Was suche ich? Wem schreibe ich E-Mails? Wer ist in meiner Kontaktliste? Wann und wie nutze ich ihren Browser Chrome? John Chaney Lippold, Professor für digitale Studien an der Universität Michigan, drückte dies in einem Vortrag auf dem Chicago Humanities Festival so aus.
Viele Wissenschaftler denken, dass Daten alleine etwas über die Person an sich ausdrücken. Aber Daten alleine bedeuten gar nichts. Was Daten bedeuten, das bestimmen doch die, die sie interpretieren.
Data is really at the hands of who interprets it. Wie seit den Snowden-Leaks bekannt ist, überwacht die NSA so ziemlich alles und jeden auf der Welt. außer amerikanische Bürger. Das ist ihnen von der Verfassung her verboten. Aber die NSA richtet sich nicht nach der Staatsangehörigkeit auf dem Papier, sie richtet sich nach Daten, nach dem Algorithmus. Wenn ihre Analysen ergeben, dass mit hoher Sicherheit anhand der Daten gesagt werden kann, das Ziel ist zu 51% kein US-Amerikaner, dann darf beobachtet werden. Diese Entscheidung wird an Selektoren festgemacht, dessen genaue Arbeitsweisen nur rudimentär bekannt sind. Beispiele. Nutzt man hauptsächlich andere Sprachen als Englisch, ist man vermutlich Ausländer. Ist man physisch hauptsächlich in einem anderen Land, hat man vermutlich dessen Staatsbürgerschaft. Hat man mehr Kontakte und Freunde aus dem Ausland, gehört man vermutlich selbst dorthin. Und verschlüsselt man seine Kommunikation, dann ist man sowieso definitiv kein US-Bürger. Willkürliche Logik einer Überwachungsmaschine im Zeitalter der algorithmischen Staatsbürgerschaft. Und diese gleicht sehr der Logik von Werbenetzwerken wie Facebook oder Google, wie James Bridle auf der Republika 2015 beschrieb.
Was bedeutet es, wenn eine Staatsbürgerschaft genauso zugeteilt wird, wie ein Werbenetzwerk Profile von Nutzern erstellt? Staatsangehörigkeit ist das Recht, Rechte zu besitzen. Wenn deine Daten deine Staatsbürgerschaft bestimmen, dann verändert sie sich von Moment zu Moment und damit auch deine Rechte.
Moment by moment, your rights change, kind of moment by moment.
Nach einer Woche trifft das Programm Citizen X folgendes Urteil über meine algorithmische Staatsangehörigkeit. 80% Amerikaner, 10% Deutscher, darauf folgend 6% Ire und damit wenigen Prozentpunkten hinter dem Komma noch etwas Britisch, Kanadisch, Russisch, Französisch und Chinesisch. Dass ich jetzt nicht von der NSA abgehört werde, bedeutet das Ergebnis leider nicht. Denn auch wenn die Webseiten und Dienste, die ich benutze, größtenteils in den USA liegen, so ist mein physischer Standort doch meist Deutschland. Außerdem, ich verschlüssele Teile meiner Kommunikation. Sehr verdächtig. Das Browser-Plugin Citizen X ist eben nur ein künstlerisches Modell. Die Selektoren des Geheimdienstes funktionieren nach anderen, detaillierteren Mustern. Das Ergebnis zeigt aber, dass im Netz keine der althergebrachten Rechtsformen von Staatsbürgerschaft Bestand haben. Forscher und Künstler wie John Cheney Lippold und James Bridle haben angelehnt an die alten Modelle Jus Algorithmi erfunden, das Recht des Algorithmus. Unsere Staatsangehörigkeit wird mehr und mehr das Internet.
Ich sage sehr gerne, ich bin Bewohner des Internets. Aber wir sollten anfangen, uns deutlich zu machen, was das heißt, bevor es andere für uns tun.
Jochen Dreier über die digitale Staatsangehörigkeit. Auch Sie können testen, welche Staaten und Gesetze Ihnen im Netz begegnen. Citizen X ist in unserem Breitband-Blog breitband.deutschlandradiokultur.de verlinkt. Und da finden Sie dann auch im Anschluss an die Sendung den Podcast.
Das wird schon in wenigen Minuten der Fall sein, denn Breitband ist am Ende für heute angekommen. Hier folgt nach den Nachrichten das Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt über Theaterwiederholungsgänger und ihre Motive.
Wir,
Markus Richter
und Theresa Sickert, verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen mit einer letzten Netzmusik von Luno. Dessen neue Platte heißt Null Life und ist vor wenigen Tagen erschienen.
Hinter Luno steckt Christopher Smith. Sein erstes Piano kauft ihm sein Vater bei einer Wohnungsauflösung in der Nachbarschaft. Die Familie, die das Piano verkaufte, war arm und musste in einen Wohnwagen ziehen. Tränen flossen, als das Instrument seinen Besitzer wechselte. Vielleicht ist auch das der Grund dafür, warum Smiths Musik bis heute so melancholisch klingt. Wir verabschieden uns. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. What I am.
Thank you.